ARD Sounds.
Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von Bayern 2.
Im Studio ist Ulrike Ostner. Was Frauen über ihr Herz wissen sollten, unser Thema heute im Gesundheitsgespräch. Mein Gast ist Professor Christiane Tiefenbacher. Sie ist Chefärztin der Kardiologie am Marienhospital in Wesel und außerdem im Vorstand der Deutschen Herzstiftung. Sie können am Telefon mit ihr sprechen unter 0800 246 2469 oder Sie schicken eine Sprachnachricht an 0151 7220 2207 über WhatsApp oder über Signal. Und jetzt erstmal guten Morgen, Frau Professor Tiefenbacher.
Ja, schönen guten Morgen.
Wenn wir gleich bei diesem Bewusstsein anfangen, dass wir Frauen ein bisschen anders schlagen und nicht ticken als die Männer, wann haben Sie denn als Frau in der Kardiologie das wirklich zum ersten Mal wahrgenommen, dass Sie da dem anders Rechnung tragen müssen, wenn Sie eine Frau vor sich haben?
Ja, ich glaube, wahrgenommen habe ich das schon sehr früh. Ich wusste es vielleicht am Anfang nicht so richtig einzuordnen, weil dieses Thema erst in den letzten Jahren etwas publiker geworden ist und man jetzt zunehmend darüber auch spricht. Aber dass Frauen, die eben nicht diese typischen Beschwerden haben, die man beim Herzinfarkt äußert, trotzdem davon betroffen sind, das wird einem eigentlich relativ schnell klar.
Wenn man die erste Frau mal sieht, die mit einem Infarkt eingeliefert wird.
Genau.
Ja. Wir erreichen Sie in Mannheim, von da sind Sie uns jetzt zugeschaltet, denn da beginnt ja heute die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Sind denn die Geschlechterunterschiede bei den Herzerkrankungen von Männern und Frauen da ein Thema? Werden Sie darüber auch sprechen?
Ja, das ist mittlerweile tatsächlich ein großes Thema, was immer mehr in den Fokus gerückt ist. Und es gilt mittlerweile auch nicht mehr nur für die Herzerkrankungen, sondern auch für anderen Krankheitsbildern. Aber ich denke, es ist auch wirklich ein wichtiges Thema, weil, wie Sie vorhin schon gesagt haben, eben Frauen gerade in der Frühphase eines Herzinfarktes eben häufiger sterben als Männer mit einem Herzinfarkt.
Sie sind ja auch im Vorstand der Deutschen Herzstiftung. Das ist eine Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten, auch für Angehörige, in der sich aber auch sehr viele, über 500, glaube ich, Kardiologen und Kardiologinnen ehrenamtlich engagieren. Erreichen Sie auf diesem Weg, dass das Wissen für Frauen über ihr Herz stärker in die Gesellschaft sickert?
Auf jeden Fall. Es gibt von der Deutschen Herzstiftung mittlerweile sehr gute Broschüren speziell zu diesem Thema. Es gibt Telefonsprechstunden, die auch häufig von Frauen wahrgenommen werden, wo man auch eben zunehmend über diese Themen spricht. Und ich glaube, darüber wird eine sehr gute Aufklärungsarbeit geleistet, die auch sehr gerne in Anspruch genommen wird und eben das Thema in der breiten Masse dann auch tatsächlich bekannt macht.
Aber offenbar ist da noch einiges zu tun. Ich habe ja vorhin gesagt, Männer bekommen zwar öfter einen Herzinfarkt, aber wenn die Frauen betroffen sind, dann passiert es häufiger, dass sie dran versterben. Liegt es daran, dass immer noch nicht schnell genug, früh genug darauf reagiert wird?
Genau, also zum einen ist es ein Problem der Wahrnehmung der Betroffenen selber, die eben gar nicht wissen, wenn sie Rückenschmerzen haben oder Bauchschmerzen, dass es auch ein Herzinfarkt sein könnte. Zum anderen gibt es aber auch ganz interessante Daten dazu, dass Frauen, wenn sie in der Notaufnahme von einem jüngeren männlichen Arzt betreut werden, insgesamt eine schlechtere Prognose haben, weil eben die der Beginn der Therapie später erfolgt. Und deshalb wird dieses Thema tatsächlich mittlerweile auch im Medizinstudium diskutiert. Es gibt Professuren für geschlechtsspezifische Medizin. Und ich glaube, da passiert im Moment eine ganze Menge, die hoffentlich dazu dann auch beitragen wird, dass wir in ein paar Jahren dieses Thema gar nicht mehr so diskutieren müssen.
Das wäre natürlich toll. Und bis es soweit ist, versuchen wir ein bisschen beizutragen und auch heute darüber zu sprechen, was eigentlich die Unterschiede bei den Herzen beider Geschlechter sind. Wir versuchen, dem ein bisschen auf den Grund zu gehen. Natürlich auch gemeinsam mit unserem Publikum. Sie können anrufen unter 0800 246 2469 oder eine Sprachnachricht schicken über WhatsApp oder Signal an 0151 7220 2207. Frau Professor Tiefenbacher, Sie haben vorhin schon gesagt, die Symptome zum Beispiel bei einem Herzinfarkt sind andere, wenn Frauen den Infarkt haben, als bei Männern. Was für Symptome haben denn die Frauen?
Genau, fangen wir vielleicht erstmal damit an, welche Symptome haben die Männer?
Ja.
Die Männer haben häufiger oder meistens die klassischen Herzinfarktsymptome. Das sind die sogenannten Angina pectoris-Beschwerden, also dieser Brustschmerz. Man hat das Gefühl, der Brustkorb zieht sich zusammen oder manche sagen auch, als ob ein Elefant auf dem Brustkorb sitzt. Und bei Frauen treten diese Art von Beschwerden eben seltener auf. Frauen haben oft sogenannte unspezifische Beschwerden, das heißt Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Schmerzen in den Armen, mal im linken, manchmal aber auch in beiden Armen oder auch Schmerzen im Unterkiefer. Das können alles Hinweise oder Beschwerden sein, die bei einem Herzinfarkt auftreten können.
Ja, da denkt man an alles, aber bestimmt nicht an einen Herzinfarkt, wenn einem das Unterkiefer wehtut. Ich glaube, zum Thema Symptome und wie ordne ich sie ein, passt auch unsere anonyme Anruferin, die jetzt in der Leitung ist. Guten Tag. Hallo, hören Sie mich?
Ja, hallo, guten Tag.
Hallo. Bitteschön, Sie haben eine Geschichte zu erzählen.
Ja, und zwar vor einigen Wochen waren wir mehrere Damen am Buffet und als sie saß und frühstückte sozusagen, da sagte sie plötzlich in sich zusammen und auf dieser Bank, wo sie saß, war sie dann gelegen und ich habe dann die Beine rauf und runter gedrückt, sodass möglicherweise ein Druck entstand und der Thrombus im Herzen ins Wandern kam.
Also das haben wahrscheinlich die Sanitäter nachher festgestellt, dass sie so einen Pfropfen im Herz hatte.
Die Frau Doktor, ja.
Ja.
Und die Sanitäter haben gesagt, das EKG ist ganz normal, sie kann dann wieder heimgehen. Da habe ich gesagt, bitte abklären ins Krankenhaus, weil ich hatte ja Krankenhauserfahrung auch. Mhm. Und da hat die Frau Doktor ausrichten lassen, dass der Thrombus vom Herzen ins Wandern gekommen war und ins Gehirn hat sich der Thrombus festgesetzt gehabt.
Ja.
Und möglicherweise wurde es dann rausoperiert nach dem CT wohl, ne?
Ja, ja, ja. Und Sie wollen jetzt wahrscheinlich wissen, ob sowas öfter vorkommen kann.
Ja, ist wohl selten, ne? Die Dame stand nämlich auf und wie eine Prinzessin lächelte sie, als wenn alles in Ordnung war.
Unglaublich. Und vorher war sie total weg. Frau Professor Tiefenbacher, was denken Sie? Ist sowas ein ungewöhnlicher Einzelfall, dass man so eine harte Attacke erlebt und innerhalb von wenigen Minuten wieder auf den Beinen ist?
Ja, also das hört sich für mich jetzt nicht wie ein klassischer Herzinfarkt an, sondern was die Patientin wahrscheinlich hatte, war eine Herzrhythmusstörung, das sogenannte Vorhofflimmern, bei denen sich eben ein Gerinnsel im Herzen bilden kann, das dann tatsächlich ins Gehirn rutschen kann und damit eine der häufigeren Ursachen für einen Schlaganfall ist.
Das ist aber auch brandgefährlich.
Auf jeden Fall. Das muss auf jeden Fall im Krankenhaus untersucht werden. Das würde ich voll unterstützen.
Und da haben wir einen wichtigen Zusammenhang hergestellt, nämlich den zwischen Herzrhythmusstörungen und dem Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden.
Ja.
Also da muss man ja auch immer aufpassen, weil manche fragen sich, wieso muss ich diese blutverdünnenden Medikamente nehmen, wo ich doch Herzrhythmusstörungen habe.
Na? Genau, also Herzrhythmusstörungen ist ein sehr breites Thema. Es gibt viele verschiedene Formen von Herzrhythmusstörungen. Das häufigste ist tatsächlich dieses Vorhofflimmern und da geht es vor allem bei der Behandlung darum, das Blut zu verdünnen, um eben einen Schlaganfall zu vermeiden. Die Herzrhythmusstörungen, die aber im Rahmen eines Herzinfarktes auftreten, sind meistens andere als dieses Vorhofflimmern. Also das muss man so ein bisschen voneinander trennen.
Ja, aber bleiben wir vielleicht nochmal bei den Frauenherzen, Frau Professor Tiefenbacher. Gibt es denn wirklich Unterschiede, anatomische Unterschiede zwischen dem Herz eines Mannes und einer Frau?
Ja, die gibt es durchaus. Also Frauen sind ja in der Regel auch von der Körpergröße etwas kleiner als Männer und somit sind ihre Herzhöhlen etwas kleiner. Und um das zu kompensieren, ist der Herzschlag, also die Pulsfrequenz, wiederum etwas höher. Die Auswurfleistung letztendlich aber, also die Menge an Blut, die in den Körper ausgeworfen wird, die ist bei beiden Geschlechtern ungefähr gleich.
Und warum bekommen die Frauen die Herzprobleme oft nach den Wechseljahren erst?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und das liegt daran, dass Frauen eben durch das weibliche Geschlechtshormon, vor allem durch das Östrogen, im Hinblick auf die Gefäße sehr lange geschützt sind. Und wenn dann die Produktion von Östrogen irgendwann nachlässt, eben in den Wechseljahren, dann hört dieser Schutz auf. Und dann passiert bei Frauen das, was bei Männern schon etwa 10 Jahre früher passiert, nämlich die sogenannte Gefäßverkalkung oder die Atherosklerose. Die Ablagerungen, die sich in den Gefäßen bilden, die dann letztendlich zu einem Herzinfarkt führen können.
Und was sind die zusätzlichen Risikofaktoren? Ich meine, dagegen können wir nun nichts tun, dass wir Frauen in die Wechseljahre kommen und dass sich dann was verändert. Aber was wären zusätzliche Risikofaktoren, die da vielleicht noch mit eine Rolle spielen?
Genau, also da sprechen wir über die Hauptrisikofaktoren, die jetzt wiederum für beide Geschlechter gleich sind, nämlich das Rauchen, der Bluthochdruck, der Cholesterinspiegel und die Zuckerkrankheit. Und mittlerweile auch der Bewegungsmangel und das Übergewicht. Das sind auch Faktoren, die hier eine wichtige Rolle spielen.
Und warum wirken sich diese Faktoren negativ auf die Herzgesundheit aus?
Naja, letztendlich fördern eben diese Faktoren alle diesen Prozess der Atherosklerose, also der Gefäßverkalkung, ein bisschen in unterschiedlicher Art und Weise. Der Bluthochdruck zum Beispiel führt mechanisch zu einer stärkeren Belastung der Gefäßinnenhaut, die dann einreißen kann, und im zweiten Schritt lagern sich dann da Blutfette und andere Faktoren in der Gefäßwand ein. Das Rauchen zum Beispiel führt zu einer Verengung der Gefäße und auch zu einer Schädigung der Gefäßinnenhaut. Und Cholesterin schließlich, das sind eben die Partikel, die dann in die Gefäßwand eindringen können und eben diese Ablagerungen dann verursachen.
Dann fragen wir doch nochmal unsere Hörerin, die noch da ist, hoffe ich. Sind Sie noch da? Ja.
Ja.
Wie geht's in Ihrem eigenen Herzen?
Ja, ich tue Fahrradfahren, also ich hätte...
Sehr gut.
Genau, und haben Sie mal untersuchen lassen, ob das Herz in Ordnung ist?
Ja, ich bewältige alle Probleme. Und ja, ich hatte, es ist schon längere Jahre her, aber die Gesundheitskurve war steil nach oben.
Super, das freut uns sehr. Dann bedanke ich mich herzlich für Ihren Anruf und wünsche Ihnen noch viel Spaß beim Radlfahren.
Gut, danke schön.
Danke, auf Wiederhören. Frau Professor Tiefenbacher, wir haben noch ein paar Fragen, die uns über die sozialen Medien erreichen, weil wir gerade über die Risikofaktoren gesprochen haben. Da möchte Alexandra, sie schreibt uns aus Schottland tatsächlich, wissen, wie psychische Belastungen sich auf das Herz auswirken können.
Ja, das ist auch mittlerweile ein anerkannter Risikofaktor, der vielleicht nicht ganz so entscheidend ist wie die eben schon genannten, aber psychische Probleme, vor allem Depressionen, und das weiß man mittlerweile sehr gut, sind auch ein Risikofaktor für die Herzgesundheit.
Wenn Frauen auch in dem Lebensalter sind, vielleicht noch vor der Menopause auch, wo sie wirklich viele Dinge auf einmal machen, also die Kinder sind da, der Haushalt ist da, die Familie ist da, die Arbeit ist da, was auch immer, vielleicht noch ein Ehrenamt dazu. Und dann ist man vielleicht auch noch in der Lebensphase, wo man noch Kinder kriegen könnte. Das heißt, vielleicht nimmt die Frau auch noch die Pille. Also da kommt dann ganz viel zusammen. Könnte das auch schlecht sein für die Herzgesundheit?
Ja, Stress ist auch ebenso wie die psychische Gesundheit ein anerkannter Risikofaktor. Auch nicht ganz so entscheidend wie diese Hauptrisikofaktoren. Aber Sie sagen es gerade, die Doppelbelastung Familie, Beruf und andere Faktoren, das führt eben zum einen dazu, dass die Herzgesundheit direkt geschädigt wird. Zum anderen ist aber auch häufig das Problem, dass die Frauen eben keine Zeit haben, zum Beispiel zu einer Vorsorgeuntersuchung zu gehen oder einen gesunden Lebensstil in Anführungszeichen zu führen, also sich sportlich zu betätigen und so weiter. Und dadurch kann es natürlich dann auch indirekt zu Problemen kommen.
Ja,
und Sie haben gerade noch, wenn ich das noch ergänzen darf, klar, das Stichwort Pille angesprochen.
Ja.
Also die exogen zugeführten Hormone.
Also von außen?
Vor allem genau in Kombination mit Rauchen stellen auch einen erheblichen Risikofaktor, vor allem für die Ausbildung von Blutgerinnseln, also Tromben und Thrombosen.
Das, was wir gerade schon hatten bei der ersten Anruferin, diese Blutgerinnsel, ja. Mhm. Aber es kommt doch dann auch ein bisschen darauf an, dass man gerade in so hektischen Lebensphasen als Frau sich wirklich anstrengt, sich Zeiten zu nehmen, in denen man sich ein bisschen rausnimmt und sich um sich selber kümmert. Habe ich das richtig gehört, dass Sie selbst da ein schönes Hobby haben, ein musikalisches?
Ja, das stimmt. Also ich spiele aktiv Querflöte und das ist für mich auch nach der Arbeit ein sehr entspannendes Hobby. Genau, ich habe sogar für die Deutsche Herzstiftung eine Benefiz-CD mit einem Kollegen, der sehr gut Orgel spielt, aufgenommen. Und das ist mein eines Hobby, das andere ist der Sport und das versuche ich auch, also mindestens 5-mal die Woche zu machen, auch wenn der innere Schweinehund auch mich ab und zu mal davon abhalten will. Aber das muss man eben ganz aktiv dann in seinen Alltag einbauen, weil man eben weiß, es ist langfristig für die eigene Gesundheit ganz wichtig.
Also man darf es ihm nicht erlauben, dem inneren Schweinehund, und muss dann doch zur Querflöte zum Beispiel greifen.
Genau, zum Beispiel.
Und Frau Professor Tiefenbacher, wir haben als nächstes die Frau Meier bei uns in der Leitung. Guten Morgen.
Mhm. Ja, grüß Gott.
Bitte.
Ich habe eine Frage, und zwar, also ich bin 74 Jahre alt und ich werde vom Kardiologen, das ist eine größere Praxis, wo mehrere drin sind, eigentlich schon seit Jahren halbjährlich Ultraschall am Herz untersucht und sonstige Sachen, und es war immer alles absolut in Ordnung. Und vor circa 1,5 Jahren wurde festgestellt, dass ich Extrasystolen habe, also diese Extraschläge, die kein Blut pumpen. Bei einem der Langzeit-EKGs waren es mal 30.000, und gleichzeitig wurde absolut zufällig ein Wert festgestellt, und zwar dieser NT pro BNP, der normalerweise 125 ist, es waren 1635, und da wurde der Verdacht ausgesprochen auf Amyloidose, und man hat mir gesagt, und dann wurde gleichzeitig bei diesem Ultraschall auch festgestellt, dass ein Teil der Herzwand verdickt ist. Man sagte, ja, das kommt von dieser Amyloidose. Ich habe dann in einer Zeitung der Deutschen Herzstiftung auch einen Artikel drüber gelesen, der tatsächlich so identisch war. Und es wurden aber auch andere Werte erhöht festgestellt, wie die Gesamt-CK 286 statt 170. Also einige. Und jetzt meine Frage ist, es ist, und dann sollte ich nach Großhadern in das Friedrich-Brauer-Institut, da hätte ein Bisphosphonat gespritzt werden sollen.
Und das gegen Osteoporose eigentlich?
Mhm. Ja, und das sieht man, also das muss man 3 Stunden wirken lassen, und dann sieht man angeblich das Herz so ein bisschen wie erleuchtet, ob das dann tatsächlich Amyloidose war. Ich habe das damals also nicht gemacht. Und dieser Wert mit 1635, der ist immer wieder mal kontrolliert worden. Der war dann mal auf 400, auf 800, also sehr wechselnd. Was ich dazu sagen möchte, ich fühle mich also leistungsmäßig, ich kann den ganzen Tag arbeiten, nicht eingeschränkt. Ja.
Aber Frau Meier, erlauben Sie mir an der Stelle, Sie merken sich Ihre Frage, die Sie haben, noch ein paar Sachen zu erklären, weil da waren jetzt viele Begriffe drin, die bestimmt nicht alle Leute kennen. Was ist denn das für eine Erkrankung, von der die Frau Meier da spricht, Frau Professor Tiefenbacher? Mhm.
Also das ist eine relativ seltene Erkrankung des Herzmuskels, bei der ein bestimmtes Eiweiß in die Herzmuskulatur eingelagert wird. Das kann verschiedene Ursachen haben. Die häufigste Ursache ist einfach das Alter. Es gibt aber natürlich auch eine genetische Veranlagung dafür, und es gibt spezielle Knochenmarkserkrankungen, die auch dazu führen können. Diese sogenannte Amyloidose führt manchmal nur am Herzen zu Einlagerungen, aber manchmal auch in anderen Organen wie zum Beispiel Leber oder Niere. Und das Gute ist, seit einigen Jahren gibt es medikamentöse Behandlungsansätze dafür, und insofern muss man, wenn man diese Verdachtsdiagnose hat, das zumindest beobachten. Und wenn sich die Diagnose erhärtet, dann muss man das auch entsprechend behandeln.
Und was waren denn das für Werte, die Frau Meier genannt hat? NT pro BNP. Was macht der
Wert? Das NT pro BNP ist jetzt primär mal ein relativ undifferenzierter Wert, der einfach anzeigt, dass mit dem Herzmuskel irgendetwas nicht stimmt. Das kann also zum Beispiel auch nach einem Herzinfarkt sein. Es kann bei einer eingeschränkten Herzleistung auftreten. Es kann bei einer solchen Speichererkrankung auftreten. Also letztendlich zeigt uns das nur, irgendwas ist nicht in Ordnung, und dann muss man weiter untersuchen, was genau nicht in Ordnung ist.
Und diese
Höhe des Wertes, die Frau Meier jetzt genannt hat, das ist, würde ich sagen, so etwas erhöht. Also bei Patienten, die jetzt wirklich schwer herzkrank sind, hat man da auch durchaus mal Werte von 30.000 zum Beispiel.
Okay, also ist dieser Faktor, der über 10 ist, erhöht noch nicht schlimm quasi?
Genau, also ich glaube, normal ist bis 150 je nach Test. Und sie hatte, glaube ich, 1.600. Das heißt, es wäre schon erhöht, aber noch nicht dramatisch.
Okay, und jetzt lassen wir die Frau Meier ihre Frage stellen. Jetzt haben wir rundherum ein bisschen erklärt, um was es da eigentlich geht.
Ja, meine Frage ist zum einen, ist es ein Zusammenhang eben zwischen diesem Blutwert und einem etwas dickeren Herzmuskel und diesen Extrasystolen, oder sind es zwei verschiedene Dinge?
Also das ist wahrscheinlich unangenehm, Frau Meier, oder diese Extraschläge, die Sie spüren?
Ich spüre die kaum.
Sie spüren sie kaum, Gott sei Dank.
Also nur ganz, ganz selten.
Also Beschwerden haben Sie eigentlich gar keine?
Nein, ich bin auch, man kann sagen, so leistungsfähig, eigentlich wie ich normal bin. Das Einzige, ich bin abends vielleicht sehr schnell müde mal, wenn ich sitze, aber ich bin ja den ganzen Tag auf den Beinen.
Ja, okay. Frau Tiefenbacher.
Ja, also prinzipiell muss man sagen, sind diese Extraschläge in einem bestimmten Ausmaß bei einer guten Herzleistung nicht unbedingt bedrohlich. Es kann aber durchaus sein, dass wenn eine solche Amyloidose im Raum steht, dass es was damit zu tun hat. Und 30.000 Extraschläge über 24 Stunden, das kann man sicher ausrechnen, das sind schon sehr, sehr viele.
Ja.
Und die Empfehlungen in den entsprechenden Leitlinien, an die wir uns ja bei unseren Behandlungsempfehlungen auch stützen, ist, wenn man mehr als 30.000 Extraschläge hat, dann sollte man über eine spezielle elektrophysiologische Behandlung nachdenken, eine sogenannte Ablation oder Verödung, um möglichst diese Extraschläge beheben zu können. Das ist aber insgesamt ein sehr komplexes Thema. Man muss dann auch schauen, kommen die Extraschläge alle aus derselben Richtung im Herzmuskel? Kann man die überhaupt durch eine Verödung behandeln? Oder ist das eher letztendlich ein Ansatz für eine medikamentöse Therapie? Und da kommt es dann wieder darauf an, was ist jetzt eigentlich genau mit dem Herzmuskel nicht in Ordnung? Ist es eine Amyloidose, dann gibt es, wie gesagt, spezielle Medikamente. Wenn es keine Amyloidose ist, dann kann man zum Beispiel mit einem Beta-Blocker oder anderen Medikamenten, die solche Extraschläge unterdrücken könnten, arbeiten.
Darf ich noch etwas fragen? Zum einen, ich lebe ein bisschen in der Provinz, wir haben auch gute Kardiologen, klar, ich bin in der Praxis auch schon 30 Jahre, aber meine Frage, wo ist eine gute Anlaufstelle A, um tatsächlich festzustellen und wie, ob es sich tatsächlich um eine Amyloidose handelt und zum anderen auch mit diesen Extraschlägen. Wohin kann man, also als Laie weiß man das ja alles nicht. Gibt es Kliniken, gibt es bestimmte Zentren, wo man sagt, ja, da wird es wirklich konkret und fachlich versiert gemacht.
Ja, wie gesagt, das ist schon eine ganz spezielle Konstellation, die da bei Ihnen vorliegt und Sie hatten ja schon eine Überweisung nach Großhadern. Und ich glaube, das wäre hier auch der richtige Ansatzpunkt, in eine große Uniklinik oder eine größere Klinik, größere städtische Klinik zu gehen, die eben hier auch die entsprechenden diagnostischen Möglichkeiten haben und auch die Therapiemöglichkeiten richtig einschätzen können.
Also Frau Meier, das ist das, was wir immer sagen. Die Universitätskliniken sind in der Regel auch mit ihren Ambulanzen auf dem neuesten Stand und haben die Möglichkeiten, da zu untersuchen, so wie das Frau Tiefenbacher sagt. Okay?
Ja. Okay.
Alles klar. Wir halten die Daumen.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich.
Alles Gute.
Machen Sie es gut, Frau Meier. Tschüss.
Wiederhören.
Tschüss. Frau Professor Tiefenbacher, wir haben hier auch noch einige Fragen, die uns über die sozialen Medien erreichen. Und zwar haben Sie vorhin gesagt selber, dass Sie gerne Sport machen und dass das auch gut ist für die Herzgesundheit. Und da ist die Nora aus Nürnberg und die möchte gerne wissen, welche Sportarten dafür besonders gut sind und gegebenenfalls, welche dem Herz eher schaden können. Gibt es das überhaupt?
Ja, also generell würde ich jetzt mal sagen, möchte ich auch auf das Informationsmaterial der Deutschen Herzstiftung hinweisen, die auch zu diesem Thema im Übrigen auch kostenlose Broschüren zur Verfügung stellt. Generell kann man aber sagen, dass empfohlen wird, 5-mal die Woche 30 Minuten, besser 60 Minuten Sport zu machen. Und am besten ist eine Mischung aus Ausdauertraining, also Sportarten wie Joggen, Fahrradfahren etc. und aber auch ein bisschen moderates Krafttraining. Zum Beispiel in einem Sportstudio. Sportarten, die dem Herzen schaden, gibt es jetzt eigentlich nicht unbedingt. Natürlich solche Risikosportarten, das ist klar, die sind insgesamt gesundheitsschädlich. Und es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, ist man herzgesund oder herzkrank? Wenn man jetzt zum Beispiel eine starke Herzmuskelschwäche hat, dann sollte man mit Sportarten wie Schwimmen auch Gewichte heben oder starkem Ausdauerkrafttraining eher vorsichtig sein.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man schon mal eine Herzattacke, einen Herzinfarkt oder so eine Verengung hatte, hat man wahrscheinlich auch Ängste, dass einem was passiert, während man zum Beispiel Sport macht. Was ist denn da das Richtige?
Ja, also da gibt es, also generell kann man sagen, Sport, so sieht man es heute, ist auf jeden Fall immer gut, auch wenn man herzkrank ist, sogar wenn man schwer herzkrank ist, weil durch das Training eben auch der Herzmuskel trainiert wird, nicht nur die Muskulatur der Arme und Beine. Und für Patienten, die da eben Ängste haben, ist es durchaus sinnvoll, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt zuerst mal eine Anschlussheilbehandlung, eine Rehabilitationsmaßnahme zu durchlaufen, in der eben dem Patienten genau seine Grenzen aufgezeigt werden, aber auch eben das gesagt wird, was er tun sollte. Und es gibt dann für den weiteren Verlauf sogenannte Herzsportgruppen, die zumindest von einem Arzt oder mittlerweile auch von einem Sportleiter betreut werden und in denen Patienten auch unter Gleichgesinnten, das heißt, das Ganze hat auch einen sozialen Aspekt, eben regelmäßig trainieren können.
Gerade als wir über die Amyloidose gesprochen haben, fiel das Wort möglicherweise genetische Vorbelastung. Und da möchte Patricia nämlich wissen, welche Rolle spielt überhaupt die Genetik bei Herzerkrankungen? Also wenn ich eine Mutter hatte, die auch schon eine Herzkrankheit hatte, muss ich dann besonders aufpassen, oder eine Großmutter und so weiter?
Ja, unbedingt. Also die Genetik ist auch ein ganz wichtiger Faktor und spielt vor allem auch bei jüngeren Patienten eine Rolle. Also ein Herzinfarkt mit 80 ist eben keine Seltenheit, aber wenn jemand mit 40 und entsprechenden Beschwerden in die Notaufnahme kommt, dann fragt man auf jeden Fall, gibt es in ihrer Familie Angehörige, die auch in jungen Jahren einen Herzinfarkt hatten? Und wenn das dann bejaht wird, dann stehen die Alarmglocken auf Rot. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Und Rita aus Landshut schreibt uns und sie sagt, naja, es muss ja vielleicht nicht immer das Problem am Herzen sein, gerade weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass die Symptome womöglich gar nicht auf Herz schließen lassen. Und sie sagt, ich habe gehört, es gibt Schmerzen in den Beinen, die auch auf schlechte Blutgefäße hinweisen können und damit am Ende eben eine Gefahr für die Herzgesundheit sein können. Sie spielt da wahrscheinlich auf eine ganz spezielle Erkrankung an, die man auch Schaufensterkrankheit nennt, genau. Könnte ich mir vorstellen. Was
genau,
ist das?
Das ist die sogenannte periphere arterielle Verschlusserkrankung. Das ist im Grunde genommen dieselbe Erkrankung, die auch Patienten mit einem Herzinfarkt haben, nämlich die vorhin schon angesprochene Arterienverkalkung oder die Ablagerung von Blutfetten in die Gefäßwand. Und das kann eben an den Herzkranzgefäßen passieren, das kann in den Hirnarterien passieren und das kann auch an den Beingefäßen passieren. Und durch diesen verminderten Blutfluss, der dann durch die Gefäße nur noch stattfinden kann, kommt es eben zu einer Mangelversorgung der Beinmuskulatur. Und das macht dann Schmerzen beim Laufen, klassischerweise eben so, dass man dann am Schaufenster stehen bleiben muss, um sich auszuruhen. Und erst wenn die Schmerzen dann wieder verschwunden sind, kann man ein Stückchen weiterlaufen bis zum nächsten Schaufenster.
Und was macht man dagegen?
Naja, also zum einen, genauso wie bei dem Herzinfarkt oder bei der koronaren Herzerkrankung, gibt es Medikamente, die die sogenannten Risikofaktoren, die wir vorhin ja schon besprochen haben, einstellen. Also Cholesterinsenker, Blutdrucksenker, Medikamente gegen Blutzucker. Das ist die eine Schiene, das andere ist aber tatsächlich auch der gesunde Lebensstil, also viel Bewegung, gesunde Ernährung und gerade bei der peripheren arteriellen Verschlusserkrankung ist das sogenannte Gehtraining ein ganz wichtiger Punkt, weil durch das Laufen sich Umgehungskreisläufe, also man kann sich das vorstellen, wie körpereigene Bypässe bilden können, die dann Verengungen oder Verschlüsse der Arterien umgehen können.
Also der Körper baut Umleitungen, wenn er herausgefordert wird dazu.
Genau.
0800 246 2469, das ist unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch und bei uns geht es heute um Frauen und Herzgesundheit. Und ich würde gerne mit Ihnen, Frau Professor Tiefenbacher, nochmal dieses Thema Wechseljahre ein bisschen vertiefen. Sie haben schon gesagt, die Frauen bekommen zum Beispiel die Herzinfarkte später als die Männer, nämlich dann, wenn die Östrogenproduktion runtergeht. Aber der Zusammenhang, was macht das Östrogen, was das Herz so schützt und was fehlt, wenn es nicht mehr da ist?
Also Östrogene haben verschiedene sogenannte gefäßprotektive, also gefäßschützende Effekte. Zum Beispiel führen sie dazu, dass sich die Gefäße erweitern. Über Östrogene werden Substanzen freigesetzt, das Stickstoffmonoxid zum Beispiel, das eine Gefäßerweiterung verursacht und dadurch fließt eben mehr Blut in die Muskulatur. Östrogene führen aber auch letztendlich zu einer Absenkung der Blutfettwerte und dadurch stoppen sie, verhindern sie, dämpfen sie diesen Prozess der Arterienverkalkung, der sogenannten Atherosklerose. Das sind so die zwei Haupteffekte, die Östrogene vermitteln. Und beim Testosteron, beim männlichen Geschlechtshormon, beim wichtigsten ist es genau umgekehrt. Da bekommen wir eher ein Zusammenziehen der Gefäße und eine Verschlechterung des Blutfettspiegels.
Und dann ist etwas, was auch Frauen in den Wechseljahren gerne entwickeln, was noch dazu kommt und was natürlich auch durch die Veränderung beim Östrogen ausgelöst wird, nämlich die Schlafstörungen in der Nacht. Wenn jemand anhaltend unter solchen Schlafstörungen leidet, was bedeutet das oder kann es bedeuten für die Herzgesundheit?
Ja, da sind wir wieder bei dem Kontext Stress und psychische Gesundheit. Das ist auf jeden Fall auch ein anerkannter Risikofaktor. Wie gesagt, auch nicht einer der Hauptrisikofaktoren, aber sicherlich etwas, was auch zu einer schlechteren Herzgesundheit beiträgt. Insofern ganz wichtig, eine gute Schlafhygiene, darauf achten, dass man ausreichend viel schläft. Und wenn man letztendlich da alleine nicht zurechtkommt, muss man sich dann vielleicht auch ärztlichen Rat suchen.
Und einfach mal anfangen, auch bei Hausarzt oder Hausärztin nachzufragen, gäbe es für mich vielleicht mal auch eine Früherkennungsuntersuchung, ja, um zu schauen, ob die Gefäße diese Plaques, die Sie schon mehrfach angesprochen haben, jetzt schon bilden. Und wir haben eine Hörerin, das ist die Frau Igel, die möchte was zu diesen Plaques wissen. Sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
Frau Igel. Meine Frage bezieht sich auf erhöhte Cholesterinwerte und Plaques, die sich bereits gebildet haben im Herzen. Ist diese Situation reversibel? Das heißt, kann man etwas tun, dass sich der Plaque wieder löst? Oder ab wann, mit anderen Worten, macht es Sinn, einen Stent zu setzen? Es betrifft mich selbst. Ich bin jetzt Mitte 50 und bei mir wurde das jetzt gerade eben per Corona-CT festgestellt. Was ich auch nicht verstehe, ist, dass ich dieses erhöhte Cholesterin ja schon seit Jahren habe und erst jetzt nach dem CT wurde mir angeraten, Rosuvastatin und ASS 100 zu nehmen. Wäre das nicht sinnvoller, das schon viel früher zu beginnen?
So, da sind jetzt viele Fragen in einem drin. Nehmen wir an, ich gehe 35 Jahre alt schon zu dieser ersten Check-up-Untersuchung, die man ja beim Hausarzt so alle 2 Jahre machen kann. Da kommt erhöhtes Cholesterin raus. Sofort was tun, Frau Tiefenbacher?
Naja, das hängt ein bisschen von der Gesamtkonstellation ab. Also letztendlich ist die Frage, ist das der einzige Risikofaktor oder gibt es noch mehr Risikofaktoren? Wie ist die Familienanamnese? Gibt es Angehörige, die eben im frühen Alter einen Herzinfarkt hatten? Und was man auf jeden Fall machen würde, ist ein Gefäßcheck, also zum Beispiel eine Ultraschalluntersuchung der Halsschlagadern, bei dem man dann eben sehen kann, ob es bereits Ablagerungen in den Gefäßen gibt oder nicht. Das ist mit 35 sehr ungewöhnlich, aber wir wissen, dass, das ist die Haupttheorie mittlerweile, dass die Belastung für die Gefäße durch das Cholesterin sich über die Jahre, ähnlich wie beim Rauchen, eben summiert. Das heißt, wenn man erst mit 60 anfängt, sich um den Cholesterinspiegel zu kümmern, dann hat man vielleicht schon 30 Jahre eine sehr hohe Exposition gehabt und dann ist eben das Risiko für solche Plaquebildungen deutlich höher. Deshalb wird ja auch empfohlen, bereits mit 35 zu einer Vorsorgeuntersuchung zu gehen und diese Werte mal kontrollieren zu lassen.
Also die Frau Igel hat ja gesagt, sie weiß es eigentlich schon lange, aber nie hat jemand gesagt, du musst jetzt mal was nehmen. Jetzt ist sie Mitte 50 und ein Corona-CT wurde gemacht. Also es ist eine radiologische Untersuchung. Ist auch die Frage, warum wurde sie überhaupt dahin geschickt? Also was wird da gemacht eigentlich?
Ja, also das Corona-CT ist mittlerweile für bestimmte Patientengruppen eine Alternative zur Herzkatheteruntersuchung, nämlich dann, wenn es eher unwahrscheinlich ist, dass man wirklich relevante Ablagerungen in den Gefäßen hat. Und da geht es eher zum einen um eine Ausschlussdiagnostik oder auch um festzustellen, ob man viel Kalk in den Gefäßen hat, was dann auch wieder ein Risikofaktor für Herzinfarkte zum Beispiel sein kann. Letztendlich, um nochmal auf die Patientin zurückzukommen, wenn man im Alter von 35 sehr, sehr hohe Cholesterinwerte hat, dann würde man tatsächlich auch schon früher beginnen, diese Werte zu senken.
Okay, das ist jetzt zu spät. Sie ist 55 und jetzt sind diese Plaques da. Und sie wollte ja wissen, gehen die wieder weg?
Ja, leider nein. Beziehungsweise nicht relevant. Es gibt immer wieder neue Therapien, von denen man sich das erhofft. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass es manchmal eine minimale Regression gibt. Aber generell kann man sagen, bilden sich die Plaques nicht mehr zurück. Und das, was man eben tun kann, ist zu verhindern, dass die Plaques an Umfang und an Schweregrad zunehmen.
Deshalb auch die Medikamente jetzt, ne?
Genau, deshalb die Medikamente. Und sie hat ja richtig gesagt, Aspirin, also ein bisschen Blutverdünnung und Cholesterinsenker, in der Regel eben diese Statine. Ein prophylaktisches Stenting, was sie ja auch gefragt hat, macht man in der Regel nicht, weil ein Stent auch wieder ein gewisses Risiko darstellt. Und erst wenn ein Gefäß um etwa 90% verengt ist, erst dann bekommt man in der Regel auch Beschwerden und nur dann macht es einen Sinn, dann auch das Gefäß eben durch ein Stent zum Beispiel wieder aufzuweiten.
Wir haben noch einige Hörerinnen in der Leitung, nämlich die Frau Kleinen als nächstes. Die möchte ich jetzt zu uns holen, wenn ich hinkomme. Wo ist sie denn? Frau Kleinen, hallo.
Grüß Gott. Hallo, hier bin ich. Hallo.
Jetzt.
Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, ich bin 41 Jahre alt. Ich habe meine Zwillingsschwester vor 10 Jahren an einem Herzinfarkt verloren, muss ich dazu sagen. Wir sind familiär vorbelastet. Und ja, ich habe einen eingestellten Bluthochdruck seit 2012. 2012 habe ich auch einmalig ja, Herzrhythmusstörungen gehabt und ich nehme jetzt eben Medikamente und ich bewege mich auch. Meine Ernährung ist, so, ja, okay, sage ich mal. Was kann ich noch tun?
Ja, gibt's gut, erstmal Ihren LDL-Cholesterinspiegel und Ihre Zuckerwerte messen lassen, weil das eben die beiden Risikofaktoren sind, auf die es auch ankommt.
Sie kennen den LDL, den Unterschied zwischen LDL und HDL, Frau Kleinen?
Ja, LDL ist die sogenannte böse Cholesterin.
Das liederliche, genau.
Genau, das schlechte. Genau, und gerade wenn Sie eine Schwester hatten, die in jungem Alter an einem Herzinfarkt verstorben ist, ist meistens das Cholesterin hier ein wichtiger Triggerfaktor. Also das sollte man auf jeden Fall bestimmen und da würde man in Ihrer Situation auf jeden Fall auch früh mit einer medikamentösen Therapie anfangen, weil durch Ernährungsumstellung oder auch gesunde Ernährung, in Anführungszeichen, können Sie das Cholesterin maximal so um etwa 10% absenken.
Okay. Okay. Sonst ja, noch eine Nachfrage, Frau Kleinen?
Reicht gesunde Ernährung und Bewegung alleine aus oder nicht?
Ja, wie gesagt, das hängt dann von Ihren Laborwerten ab. Wenn das Cholesterin sehr hoch ist, dann reicht die gesunde Ernährung nicht aus, dann müssen Sie Medikamente nehmen.
Okay, Frau Kleinen, wir halten die Daumen, aber Sie haben es im Blick und das ist, glaube ich, schon mal das Allerwichtigste.
Okay, super.
Danke für den Anruf.
Gerne.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Im Gesundheitsgespräch heute geht es um Frauenherzen und die Herzgesundheit von Frauen. Zu Gast ist Professor Christiane Tiefenbacher. Und wir haben, Frau Tiefenbacher, noch eine Anruferin, die Frau Höpfel. Wir waren ja gerade schon bei dem Herzinfarkt-Thema. Frau Höpfel, grüß Gott erstmal.
Ja, grüß Gott.
Sie haben es hinter sich, den Herzinfarkt, gell?
Ja,
ja.
Und habe jetzt auch zwei Stents bekommen in der Zwischenzeit.
Mhm.
Ja, habe es gut überstanden.
Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja. Was ist Ihre Frage jetzt?
Ich habe Rückenprobleme und habe gesagt bekommen, ich kann Ibuprofen 500, zwei Stück am Tag nehmen. Und meine Frage ist, ist es bei Herzerkrankungen richtig?
Also Sie sind gestürzt wahrscheinlich, oder?
Genau, gestürzt und habe auch Spinalkanalstenose und OP und so weiter, ja.
Okay, also verträgt sich das, Frau Professor Tiefenbacher?
Ja, da muss man ein bisschen tatsächlich vorsichtig sein. Diese Art von Schmerzmitteln, da gibt es ja mehrere unterschiedliche Präparate, sind tatsächlich fürs Herz nicht ganz so ideal. Ich würde sagen, man kann das vorübergehend mal nehmen. Aber wenn es jetzt wirklich eine längerfristige Therapie ist, und so hört sich das bei Ihnen ja an, Frau Höpfel, dann müsste man vielleicht nochmal überlegen, ob es nicht Alternativen gibt.
Was wären denn die Alternativen?
Ja gut, es gibt ein ganzes Spektrum von Schmerzmitteln, zum Beispiel Novamin oder auch opioidartige Schmerzmittel. Also das, da gibt es eine ganze Reihe, die man dann vielleicht auch mal durchprobieren würde, denn gerade bei Schmerzen reagiert ja auch jeder Mensch so ein bisschen anders.
Das haben Sie auch schon ein bisschen ausprobiert, gell, Frau Höpfel?
Ich habe das Novamin. Das Ibo hat eben besonders gut gewirkt bei mir, darum habe ich da gar nicht weiter nachgedacht.
Ja.
Aber gut.
Ja, wie gesagt, das ist halt nicht ganz ideal fürs Herz, aber letztendlich möchten Sie ja auch ein schmerzfreies Leben haben und da muss man dann manchmal Kompromisse eingehen. Wenn man sonst nichts anderes findet oder auch die Ursache nicht beheben kann, dann ist das halt so.
Ja, gut. Bedanke mich.
Sehr Sie haben gerne. Zu danken, Frau Höpfel. Ja. Machen Sie es gut.
Hören. Tschüss.
Tschüss. Frau Tiefenbacher, wir haben noch einige Nachfragen, nämlich auch zum Thema Hormone. Da fragen also viele Frauen, wenn ich eine Hormonersatztherapie mache in den Wechseljahren, ist das gut oder schlecht fürs Herz?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ja eigentlich auf der Hand liegt, dass man einfach die Östrogene immer weiter von außen zuführt. Und zu diesem Thema gibt es unheimlich viele Untersuchungen und letztendlich ist der Stand des Wissens und die Empfehlung im Moment so, dass man sagt, wenn man früh in die Wechseljahre kommt und gesund ist am Herzen, dann ist es gut, Hormone zu nehmen. Wenn man aber bereits herzkrank ist oder auch in den älteren Jahren in die Wechseljahre kommt, dann ist es eher kontraproduktiv, weil eben von außen zugeführte Hormone auch Probleme machen können. Die erhöhen zum Beispiel das Thromboserisiko, das Schlaganfallrisiko und auch das Brustkrebsrisiko.
Und macht es einen Unterschied, ob man Östrogene nimmt oder andere? Also es ist immer, manche bekommen Gestagen, Estradiol, also was gibt es da eine Verbindung, die besser oder schlechter ist?
Also primär gilt es jetzt erstmal für die Östrogene, aber für die Gestagene ist es weniger gut untersucht, aber im Prinzip die gleiche Geschichte.
Und dann ist noch die Frage, pflanzliche Östrogene, wie zum Beispiel in Sojamilchprodukten, Sind die gut, schlecht? Gibt es da Untersuchungen?
Ja, da gibt es auch Untersuchungen dazu. Das spielt aber letztendlich gar keine so große Rolle, ob die jetzt eher pflanzlich oder synthetisch hergestellt sind. Also das ist letztendlich vom Ergebnis her ähnlich.
Und Carola, die hier gerade nach den pflanzlichen Östrogenen fragt, die möchte auch noch wissen, ob es überhaupt was bringt, langfristig Cholesterinsenker zu nehmen, wenn man nicht zum Beispiel etwas an der Ursache ändert, also an der Ernährung oder an der Bewegung arbeitet. Also sie versteht einfach nicht, wie ein Cholesterinsenker arbeitet. Ich glaube, das ist der Hintergrund der Frage.
Genau. Also Cholesterinsenker hemmen ja verschiedene Enzyme im Körper, über die eben die Cholesterinproduktion läuft. Und das ist primär mal überwiegend von der Ernährung und auch von der Bewegung nicht beeinflusst, sondern einfach genetisch festgelegt. Das heißt natürlich nicht, dass man sich trotzdem gesund ernähren und regelmäßig bewegen soll. Aber ich hatte vorhin schon gesagt, dadurch bekommt man den Cholesterinspiegel maximal um 10% gesenkt. Und wenn man den wirklich effektiv senken will, dann kommt man leider meistens nicht darum herum, eben Medikamente zu nehmen.
Was ist denn ein normaler Cholesterinwert?
Ja, das ist auch wieder eine gute Frage. Die Zielwerte hängen auch von der individuellen Konstellation ab. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel einen Herzinfarkt hatte, dann ist der Zielwert, den man erreichen sollte für das LDL, für das schlechte Cholesterin, 55 Milligramm pro Deziliter. Wenn Sie jetzt komplett herzgesund sind und sonst keine Risikofaktoren haben, dann würde man auch 120, 130 tolerieren.
Das letzte Wort hat Brigitte Thoma. Hallo, Frau Thoma.
Hallo.
Hallo. Hallo. Sie sind Opernsängerin.
Richtig, oh, toll. Richtig. Toll. Ja. Und ich wollte einfach was zum Schluss was Positives eben sagen.
Bitte, sehr gut.
Denn auch ich bin eine Person, denn ich werde heuer schon 71 und mich hat einfach interessiert, wie mein Herz ausschaut. Ich war jetzt beim Arzt, wie heißt er nochmal?
Kardiologen.
Beim Kardiologen, naja, und mein Herz ist also wunderbar. Aber um es genau eben festzustellen, wie die Kranzgefäße wegen Verkalkung, da muss ich jetzt dann noch unter die Röhre. Aber da habe ich hoffentlich keine Sorge.
Ja, das glaube ich auch, weil Sie durch das Singen wahrscheinlich einfach so viel Gutes für sich tun.
An.
Super. Frau Thoma, danke, dass Sie uns diese Geschichte am Ende noch erzählt haben. Das war es nämlich schon wieder vom Gesundheitsgespräch heute mit Professor Christiane Tiefenbacher, Kardiologin und im Vorstand der Deutschen Herzstiftung, direkt von der Jahrestagung der Deutschen Kardiologischen Gesellschaft. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, trotz des Stresses, Frau Tiefenbacher.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Und den Podcast des Gesundheitsgesprächs finden Sie natürlich in ARD Sounds.